Guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Sebastian Hille. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und Sie werden feststellen, es ist erstaunlich frisch im Saal heute. Es hat am Wochenende wohl einen Fernwärmeausfall in Mitte gegeben. Der wurde dann notfallmäßig versorgt und im Augenblick läuft offensichtlich die Hauptreparatur bis etwa 14 Uhr. So lange werden wir hier hoffentlich nicht sitzen. Und wahrscheinlich durch diesen Ausfall hat es eine Störung gegeben hier in der Heizungsanlage. Ich hoffe, Sie halten es aus. Die erste Frage hat Frau Klaßmann.
Ja.
Ich kann nicht sehen, ob das das...
Nee, das ist ein zweiter. Das Mikro? Doch, jetzt.
Jetzt.
Genau. Ich komme mal zurück auf den Freitag. Da hat der Bundesrat ja das Sparpaket für stabile, also an das BMG, Krankenkassenbeiträge gestoppt und in den Vermittlungsausschuss geschickt. Wir würden gerne wissen, ob die Ministerin trotzdem an dem Ziel stabiler Beiträge zum 01.01.26 festhält. Und wenn ja, wann sie dafür neue Vorschläge vorlegen möchte?
Also vielen Dank für die Frage. Die Ministerin hat sich im Anschluss an die Entscheidung des Bundesrates am Freitag auch geäußert in einem Statement. Das ist ein bisschen lang. Ich kann gerne Auszüge einmal vorlesen.
Nein, ich meine, man hat ja vielleicht auch über das Wochenende noch mal Zeit zum Nachdenken gehabt. Also daran hat sich nichts geändert?
Das bleibt bei dem Statement der Ministerin.
Okay.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dazu, Herr Eckstein? Dann bitte.
Gerne trotzdem noch einmal. Ich hatte die Ministerin so im Ohr, dass sie sich ja mehrfach geäußert hatte, dass sie davon ausgeht, dass die Beiträge stabil bleiben. Jetzt müssen die Krankenkassen ja, glaube ich, in den nächsten Wochen festsetzen, wie das aussieht. Rechnen Sie denn weiter jetzt mit stabilen Preisen oder gehen Sie davon aus, dass es jetzt doch steigende Zusatzzahlungen gibt?
Herr Eckstein, ich verweise nochmal auf das Statement der Ministerin. Ich glaube, Sie haben recht, die Kassen müssen das in den nächsten Wochen festlegen. So ganz viel bin ich in den Prozessen, ehrlich gesagt, ad hoc jetzt auch nicht. Wir müssen jetzt mal abwarten, was der Vermittlungsausschuss mit sich bringt. Mehr kann ich dazu ad hoc nicht sagen.
Ich mache ja unter anderem würden Sie denn vielleicht trotzdem nochmal die zwei zentralen Punkte der Ministerin trotzdem auch im O-Ton vielleicht mitteilen? Danke.
Aus dem Statement
von Freitag, meinen Sie?
Ich kann gerne noch mal Auszüge davon vorlesen. Es war ja, wie gesagt, recht lang. Das ging auch schriftlich. Ich bin sicher, Sie haben das auch bekommen. Sie hat sich geäußert und gesagt, die Anrufung des Vermittlungsausschusses durch eine Mehrheit der Länder in der heutigen Sitzung des Bundesrates ist ein schlechtes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Diese Entscheidung wirft einen Schatten auf das gemeinsame Ziel, die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung insgesamt auf ein stabiles Fundament zu setzen, um Beitragserhöhungen zu vermeiden. Die Herausforderungen im kommenden Jahr sind um ein Vielfaches höher und können nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung gedingen. Immer höhere Beiträge oder Steuerzuschüsse können dafür keine Lösung sein. Weiterhin sagt sie noch, die Stabilisierung der Sozialbeiträge ist ein übergeordnetes Ziel, um die Wirtschaft in Deutschland nach Jahren der Stagnation und wachsenden Sozialbeiträgen endlich wieder anzukurbeln, Bürgerinnen und Bürger nicht immer weiter zu belasten. Die Stabilisierung der Beiträge für GKV und Pflegeversicherung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wie gesagt, das waren jetzt nur Auszüge.
Dann Frau Klaßmann nochmal bitte zu diesem Thema.
Genau, in diesem Statement hatte sie ja eigentlich nur Kritik geäußert daran, dass es nicht durchgegangen ist, aber keine neuen Vorschläge gemacht. Heißt das, dass sie also nur reaktiv abwartet, was andere im Vermittlungsausschuss vorschlagen? Oder wird sie selber neue Vorschläge machen? Wenn ja, wann?
Wie gesagt, sie hat sich erstmal in dem Statement geäußert. Jetzt wird ja der Vermittlungsausschuss zusammentreten, wie er sich konstituiert, was dann das Prozedere ist. Das ist erstmal Aufgabe des Vermittlungsausschusses. Da ist die Ministerin an dem Prozess auch nicht direkt beteiligt. Sie wird dann da mal Gast sein. Und Sie können sich aber sicher sein, die Ministerin ist natürlich immer im Austausch mit allen beteiligten Akteuren.
Zusatz?
Ja. Das heißt also, dass sie sozusagen keine zeitliche Dringlichkeit sieht, die sie dazu bringt, einfach etwas mehr zu tun, als nur reaktiv abzuwarten, was jetzt im Vermittlungsausschuss passiert. Ist das richtig so?
Ich habe jetzt meinen Äußerungen hier nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe das gerade noch mal wiederholt. Ich verweise auch gerne noch mal auf das Statement. Da hat die Ministerin sich ausführlich geäußert.
Dann Herr Kollege dazu, bitte.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Ich würde auch noch mal kurz nachfragen, gibt es denn irgendeinen Zeitplan, wie schnell der Vermittlungsausschuss da zu einer Einigung kommen kann? Also könnte das noch im Laufe dieses Jahres passieren?
Da liegt mir jetzt nichts zuvor. Ich glaube, das wäre auch eine Frage, die Sie an den Vermittlungsausschuss richten müssten.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann gehen wir auf die andere Seite. Herr Rusch, bitte.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Eine Frage an Herrn Hille. Thema neues Rentenpaket. In einem gemeinsamen Appell fordern 22 Wissenschaftler die Bundesregierung auf, das geplante Rentenpaket als Ganzes zurückzuziehen. Die strukturellen Probleme des Rentensystems würden weiter verschärft und es käme zu einer zusätzlichen Belastung der jüngeren Generation. Sie fordern auf, die Ergebnisse der geplanten Rentenkommission abzuwarten und dann umfassende Reformen anzugehen. Was halten Sie von der Kritik und der Forderung?
Herr Rusch, vielen Dank. Sie begleiten das ja schon länger und wissen, wie häufig wir hier über das Thema Rente schon gesprochen haben und wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Ich stelle das voran, um nur deutlich zu machen, in was für einem Prozess wir uns derzeit befinden. Wir, die Bundesregierung, sind darauf bedacht, ein Rentensystem zu etablieren, das zukunftsfähig ist. Da haben wir letzte Woche hier auch schon relativ ausführlich zu gesprochen. Und da gehören holzschnittartig zwei Dimensionen dazu. Einerseits ein Rentensystem, was für die Rentenbezieherinnen und Bezieher einen solchen Rahmen sieht, das ist auskömmlich so, das war der Begriff, den ich suchte, auskömmliches Rentenniveau. Und auf der anderen Seite muss das Ganze natürlich finanzierbar sein. Wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen bereits angeschoben und es stehen weitere Entscheidungen zum Thema Rente bevor. Die eine haben Sie gerade angesprochen, um die es jetzt gerade geht. Da laufen die Gespräche innerhalb der Koalition und zwischen den Fraktionen. Der Bundeskanzler hat sich dazu auch gestern kurz ja noch mal geäußert und sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass es da in der nächsten Zeit zu einer Verständigung kommen wird und wir in diesem Jahr den Gesetzentwurf im Bundestag verabschieden können. Und dann stehen weitere Entscheidungen an, die durch eine Rentenkommission vorbereitet werden soll. Die Rentenkommission soll noch dieses Jahr eingesetzt werden und soll auch vor dem Sommer im nächsten Jahr Ergebnisse bringen. Die Frage, mit der sich die Kommission beschäftigt, ist genau die, die ich eingangs aufgerissen habe. Wie kann es uns gelingen, ein zukunftsfähiges Rentensystem zu installieren oder das Rentensystem dahingehend weiterzuentwickeln? Mit den Bestandteilen, die die Altersvorsorge hat, staatliche Rente, private Rente und betriebliche Rente. Und wie man das ins Verhältnis zueinander bringt und an welchen Schrauben man da, wenn Sie so wollen, drehen kann, um das Ziel zu erreichen, ein zukunftsfähiges Altersversorgungssystem zu etablieren.
Aber warum nicht erst eine Rentenkommission einsetzen und dann auf die Ergebnisse aufbauen dieser Kommission?
Das habe ich gerade versucht, in den Ausführungen deutlich zu machen, dass das Ganze ein längerer Prozess ist und Dinge auch entschieden werden müssen, die keinen Aufschub brauchen oder Dinge, die die Koalition für dringend geboten hält. Da ist es naheliegend, dass man die dann auf den Weg bringt, wie beispielsweise die Aktivrente, die jetzt in diesem Rentenpaket enthalten ist, also die Steigerung der Attraktivität des Längerarbeitens für Menschen, die das wollen, über das Renteneintrittsalter hinaus. Und da macht es keinen Sinn, solche Dinge auf die lange Bank zu schieben, denn je früher die beginnen, desto früher können sie Wirkung entfalten und auch dazu beitragen, einen kleinen Beitrag leisten, das Rentensystem zukunftsfähig zu machen. Und so ergibt sich aus den verschiedenen Bausteinen mit der Rentenkommission das Gesamtpaket Weiterentwicklung Altersvorsorgesystem in Deutschland.
Herr Dess, dazu.
Herr Hille, kann man denn die Aussage des Bundeskanzlers, dass sich die SPD ja schon bereits beim Thema bewegt habe, so interpretieren, dass er jetzt einfach davon ausgeht, dass sich die Unions- Kollegen, die Jüngeren bei dem Thema bewegen, um diese Einigung hinzukriegen?
Wie das immer so ist bei Worten des Bundeskanzlers, Sie können den Bundeskanzler so verstehen, wie er das gesagt hat. Sie sehen es mir nach, dass ich da jetzt nicht weiter ins Detail gehe, weil genau in diesen Tagen die Gespräche ja laufen, wie Sie wissen. Darauf hat der Bundeskanzler gestern ja auch Bezug genommen. Wichtig ist zu unterscheiden, auch darüber haben wir in der vergangenen Woche hier gesprochen, über was sprechen wir jetzt und über was sprechen wir nicht. Wir sprechen jetzt über eine Zeitschiene, die bis zum Jahr 2031 geht, und alles, was danach folgt, wird vor allen Dingen auch die Rentenkommission zu entscheiden haben. Der Gesetzentwurf ist einstimmig im Bundeskabinett beschlossen worden. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das ist auf Basis dessen, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, einstimmig im Bundeskabinett verabschiedet worden. Und die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das die richtigen Maßnahmen sind, die es jetzt zu treffen gilt. Und deshalb ist der Bundeskanzler auch zuversichtlich, dass da die Gespräche, die derzeit auf verschiedenen Ebenen in den Fraktionen und im Bundestag und natürlich auch zwischen der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen laufen, zu einem guten Ergebnis kommen und wir das Rentenpaket in diesem Jahr im Bundestag verabschieden können.
Zusatz, Herr Dick?
Eine Nachfrage. Es ist ja immer wieder auch davon die Rede, dass möglicherweise am Ende eine Vertrauensabstimmung stehen könnte. Ist das eine Option für den Bundeskanzler bei dieser Sache?
Nein.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen.
Erwägt der Bundeskanzler oder plant der Bundeskanzler mit den Autoren dieses Papiers, mit den Ökonomen, in ein direktes Gespräch zu treten, um deren Bedenken zu zerstreuen?
Auch das, Herr Jessen, kennen Sie eigentlich von fast allen Themen. Der Bundeskanzler ist zu allen Themen mit entscheidenden Playern im Gespräch. Der Bundeskanzler informiert, oder die Bundesregierung als Ganzes, kann man sagen, ist natürlich immer auf der Höhe des Balls bei diesen Themen und beobachtet, was berichtet wird. Und die Personen, die dann andersrum, ich habe eigentlich alles schon gesagt, also die Bundesregierung ist mit den Personen, die sie für wichtig hält, im Gespräch und nimmt natürlich zur Kenntnis, was ansonsten so drumherum berichtet wird. Aber wir kommentieren auch derartige Berichterstattung und offene Briefe. In diesem Fall handelt es sich nicht um solchen, aber kommentieren wir hier auch nicht.
Gut, ich werte das so, dass ein direktes Gespräch mit den Autoren nicht geplant ist. Faktisch und inhaltlich stützen die aber die Argumentation der jungen Gruppe. Worauf gründet sich dann die Hoffnung, der Optimismus des Bundeskanzlers, von denen doch mindestens so viele Stimmen gewinnen zu können, dass das Paket durchgeht? Denn wenn es bei der jetzigen Position bleibt, sind nicht genug Stimmen da.
Genau deshalb laufen ja jetzt die Gespräche innerhalb der Koalition zwischen den Fraktionen, zwischen der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen, um da zu einer Lösung zu kommen. Die Position der Bundesregierung habe ich hier mehrfach gerade auch noch einmal deutlich gemacht in der Frage. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf einstimmig verabschiedet. Der Gesetzentwurf enthält genau das, was im Koalitionsvertrag vorgegeben ist. Und wichtig ist, dass man noch mal unterscheidet über das, worüber wir es gerade reden. Wir reden jetzt über die Zeit bis 2031 und wir reden parallel dazu über die Installierung einer Rentenkommission, die sich über die grundsätzlichen Fragen der Aufstellung des Altersvorsorgesystems über das Jahr 2031 hinaus Gedanken macht. Und diese Rentenkommission wird zeitnah eingesetzt und soll bis Sommer kommenden Jahres Ergebnisse liefern, um dann Entscheidungen zu treffen, die diese Grundausrichtung, die geht es unter anderem um die Gewichtung zwischen staatlicher Rente, privater Vorsorge, betrieblicher Vorsorge und noch viele andere Fragen, über die sich die Rentenkommission auseinandersetzt und Vorschläge macht und die Bundesregierung dann Entscheidungen treffen wird.
Wir bleiben beim Thema. Herr Kollege, bitte.
Ja, Jan Schröder vom Nachrichtenportal The Pioneer. Sie sprachen von unaufschiebbaren Entscheidungen, die jetzt kommen müssten im Rentenpaket, also die jetzt unbedingt zum nächsten Jahr getroffen werden müssten. Vielleicht könnten Sie da kurz skizzieren, um welche Elemente des Rentenpaketes sich dabei handelt. Und zweite Frage, wenn Sie erlauben, was für ein
Szenario... Wollen wir die mal nacheinander behandeln?
Ist derselbe Komplex. Ist
ja, ja, aber trotzdem Variante. Ist es doch sinnvoll, erstmal eine Antwort zu bekommen.
Ich habe das gerade in der Schilderung sozusagen, um deutlich zu machen, wie sich dieser Gesamtprozess zusammensetzt, genannt, dass es auch Entscheidungen gibt, die einfach jetzt sinnvollerweise getroffen werden, wenn man sich dazu entschließt, sowas umzusetzen und sie nicht noch auf die lange Bank zu schieben. Es war ja die Frage, warum wartet man nicht mit allem, bis die Rentenkommission zu einem Ergebnis gekommen ist. Und als Beispiel dafür habe ich die Aktivrente genannt. Wenn es Einigkeit in der Koalition darüber gibt, eine solche Aktivrente einführen zu wollen, dann macht es ehrlicherweise keinen Sinn, zu warten und diese Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. Das war der Versuch der Erläuterung sozusagen. Und da ist die Aktivrente ein Beispiel. Die Mütterrente ist ein anderes Beispiel. Wir haben in dem Zusammenhang auch noch, ich nenne das nur jetzt schlaglichtartig, die Frühstartrente, die wir umsetzen wollen. Und all diese Dinge fügen sich zusammen zu der großen Frage, wie können wir dieses Rentensystem zukunftsfähig machen? Und da gibt es Entscheidungen, die bereits getroffen sind, Entscheidungen, die gerade in Vorbereitung sind oder kurz davor sind, abgeschlossen zu werden, und Entscheidungen, Stichwort Rentenkommission, die in der Zukunft liegen. Und aus diesen Schritten ergibt sich dann das Gesamtpaket Zukunftsfähigkeit des Altersvorsorgesystems in Deutschland, was ein großes, großes Thema ist.
Sie hatten noch eine weitere Frage, Herr Schröder. Ja,
also welche negativen Konsequenzen fürchten Sie denn konkret, wenn das nicht zum 01.01.26 kommt?
Was jetzt? Die
mit der Aktivrente, mit der Mütterrente, mit diesen Sachen?
Naja, Dinge, die nicht beschlossen sind, können dann nicht in Kraft treten. Ich habe ja gerade versucht, deutlich zu machen, wenn es einen politischen Willen gibt, und den gibt es bei diesen Maßnahmen, sie umzusetzen, warum soll man dann warten bis zur Umsetzung? Und das Ziel ist natürlich bei einem Projekt wie jetzt noch einmal beispielhaft der Aktivrente, weil es da eben auf einen Stichtag ankommt, das jetzt zum Beginn des Jahres 26 umzusetzen und nicht erst 27 oder 28. Das, von daher verstehe ich nicht ganz die Zielrichtung Ihrer Frage.
Herr Schmidt-Decker.
Ich hätte auch zwei Fragen zum Thema. Die erste Frage
machen wir direkt, nacheinander.
Genau, die erste Frage direkt an Sie, Herr Hille, anknüpfend an das, was der Kollege gefragt hat. Wenn diese Bausteine wie Aktivrente, Mütterrente, Frühstartrente so wichtig sind, dann könnte man die doch auch rauslösen aus dem Paket und verabschieden. Denn da gibt es ja Konsens, hat die junge Gruppe ja auch nichts dagegen. Warum wird dieser Weg nicht mal erwogen und immer nur das Gesamtpaket betont und man könnte da nichts dran ändern, und wenn man da jetzt irgendwie dran rumschraubt, dann würde es eben nicht zum 01.01. in Kraft treten können?
Die Koalition hat sich darauf verständigt, dieses Rentenpaket gemeinsam zu verabschieden. Und das ist der Hintergrund. Und genau so ist der Gesetzentwurf im Bundeskabinett verabschiedet worden. Und über die eine Frage, die in diesem Paket enthalten ist, laufen jetzt die Gespräche. Und kann noch mal sagen, dass wir, die Bundesregierung, der Bundeskanzler, zuversichtlich sind, dass es da zu einem guten Ergebnis kommen wird.
Dann würde sich meine zweite Frage anschließen an das Arbeitsministerium und auch an das Finanzministerium. Wie begründet sich denn die Zuversicht, dass das jetzt zu einem guten Ende kommt? Weil wenn ich die Stimmen der jeweiligen Minister höre, also von Frau Baas, von Herrn Klingbeil, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die SPD sich dann in irgendeiner Form noch bewegen will und zugehen will auf die Union oder die Kritik aus der Union, sondern man sagt, das ist alles jetzt so verabschiedet, das ist jetzt so verhandelt, das ist in der Koalition Konsens, und dann muss jetzt auch die Union sich bewegen, um da Zustimmung herzustellen, um eine Einigkeit herzustellen. Und finde ich jetzt so ein bisschen, wo ist denn die Bewegung der SPD in dieser Frage? Herr Söder hat ja am Wochenende auch nochmal Stellung genommen und sagte, da gibt es, müssen sich beide Seiten irgendwie bewegen, so habe ich es zumindest verstanden. Ich sehe jetzt momentan den Druck auf der Union, hier Einigkeit herzustellen, nicht mehr der SPD. Oder gibt es da auch Gespräche, die vielleicht im Hintergrund laufen, von denen wir natürlich nichts wissen?
Herr Schmidt-Denker, ich verstehe Ihr Interesse, Ihre Neugier und auch Ihre Ungeduld. Aber geben Sie der Sache doch ein wenig Zeit. Wie ich mehrfach jetzt gesagt habe, gerade jetzt laufen ja die Gespräche um genau diese Fragen. Und so laufen politische Prozesse nun mal, dass man, wenn man was erreichen will, miteinander in ganz unterschiedlichen Konstellationen miteinander sprechen muss. Und bevor diese Gespräche nicht gelaufen sind, kann es kein Ergebnis geben. Deshalb würde ich sehr dafür werben, geben wir doch bei aller berufsbedingten Neugierde und Ungeduld dem Ganzen doch eine Chance und gedulden sich noch ein paar Tage. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang.
Finanzministerium und Arbeitsministerium waren gefragt. Wer möchte?
Ich kann gerne beginnen, aber ich habe den Worten von Herrn Hille da ehrlich gesagt auch nichts hinzuzufügen. Sie haben ja die Worte des Ministers zur Kenntnis genommen und darauf würde ich verweisen.
Ja, es wird Sie jetzt wenig überraschen, aber ich habe dem auch nichts hinzuzufügen, zumal sich die Bundesarbeitsministerin dazu schon geäußert hat und Ihre Fragen ja auch das parlamentarische Verfahren betreffen. Da kann ich von dieser Stelle aus jetzt ohnehin auch nicht.
Und nur um das abzubinden, darf ich noch einmal darauf hinweisen, wir sitzen hier als ich als Regierungssprecher, die Kolleginnen und Kollegen als die Sprecherinnen und Sprecher der Ressorts. Das Bundeskabinett hat diesen Gesetzentwurf einstimmig verabschiedet und alle anderen Dinge sind dann auch Fragen, die in den Parteien laufen.
Entschuldigung, Herr Eckstein nochmal.
Danke, ich habe jetzt, die Fragen wurden auch gestellt. Nichts hinzuzufügen.
Okay, dann gehen wir zu Herrn Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Ich würde zum Thema Ukraine kommen. Herr Hille, könnten Sie vielleicht noch mal aufdröseln, in welchen Formaten jetzt aktuell über den 28-Punkte-Plan verhandelt wird? Also wer ist genau beteiligt und wie ist der Zeitplan?
Herr Fechtner, wie Sie schon in Ihrer Frage andeuten, ist das ja ein Prozess, in dem derzeit sehr viel Bewegung drin steckt. Sie sehen es mir deshalb nach, dass ich da nicht allzu sehr ins Detail gehen werde. Es versteht sich, dass der Bundeskanzler natürlich über das, was in Genf beraten worden ist, im Bilde ist. Ich kann Ihnen auch sagen, dass heute in Luanda vor Beginn des EU-Afrika-Gipfels bereits ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, ein informeller Rat, stattgefunden hat, was zeigt, wie eng die Abstimmung ist. Und in Klammern, nur weil wir ja häufiger hier auch über die Sinnhaftigkeit derartiger internationaler Termine sprechen, auch zeigt, wie wichtig es ist, sowohl G20 Johannesburg wie auch jetzt EU-Afrika-Gipfel in Luanda für den Austausch, in diesem Fall dann auch im EU-Format. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir grundsätzlich das, was in Genf passiert ist, positiv sehen. Wichtig ist, die EU hat dort eine Rolle gespielt und es ist für die EU natürlich von zentraler Bedeutung, dass es eine große Einigkeit in Europa gibt. Und daran ist der Bundeskanzler maßgeblich mitbeteiligt, zusammen im E3-Format mit Macron und Starmer hat er da in Europa auch wieder die Führung übernommen und da zu dieser großen Einigkeit beigetragen. Inhaltlich vielleicht nur so viel, drei Punkte. Wir sehen es sehr positiv, dass es endlich wieder Fortschritte gibt und begrüßen es, dass es vorangeht. Erstens. Zweitens, was für Europa natürlich zentral ist, Europa ist beteiligt an allen Punkten, die uns und unsere Sicherheit betreffen. Das hat gestern Abend ja auch der US-amerikanische Außenminister noch einmal öffentlich bekräftigt. Und auch ganz klar die Aussage, die Ukraine hat weiterhin die vollste Unterstützung der Europäischen Union. Das sind die Punkte, die ich zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Thema sagen kann, und alles andere müssen wir dann den nächsten Tagen überlassen.
Herr Kollege dazu? Herr Kollege? Ja, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, Jasper Benning, Politico. Sie haben jetzt über die europäische Perspektive geredet. Dennoch nochmal meine Frage. Können Sie schon was sagen zu Signalen, die es gab auf den europäischen Gegenvorschlag zum 28-Punkte-Plan?
Herr Benning, ich habe zu dem Thema gerade eigentlich alles gesagt, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Ich würde auch dafür werben, nicht zu sehr Etikette wie Vorschlag, Gegenvorschlag oder dergleichen zu setzen, sondern wichtig ist doch, dass die Positionen, um die es geht, die uns, die Europa wichtig sind, die der Ukraine an allererster Stelle natürlich wichtig sind, sich in einem solchen Papier, einem solchen Vorschlag wiederfinden. Und auf dem Weg befinden wir uns und da hat Genf eine wichtige Rolle gespielt. Und alles andere bitte ich auch um etwas Geduld, wie gerade schon. Da ist viel Bewegung in diesem Prozess und wir werden, glaube ich, sowohl am Mittwoch wie am Freitag und auch darauffolgende Tage immer wieder noch über dieses Thema an dieser Stelle hier sprechen.
Herr Busch noch mal dazu?
Hat sich erledigt, danke.
Hat sich erledigt. Dann Herr Jessen.
Ja, ich grübele gerade, was denn Ihr Wort wäre statt Gegenvorschlag. Es gibt den 28-Punkte-Plan mit der originären Urheberschaft wesentlich Putin, vorgelegt von Trump. Das ist ein Vorschlag und die EU hat dazu andere Positionen aufgeschrieben und vorgelegt. Wie wollen Sie das anders nennen als einen Gegenvorschlag?
Herr Jessen, mir geht es nicht darum, wie Sie das benennen oder nicht. Ich habe nur gerade versucht, deutlich zu machen, es ist am Ende nicht wichtig, wie die Bezeichnung für derartige Formate ist, ob das Vorschlag und Gegenvorschlag heißt oder dergleichen. Es ist entscheidend, dass man gemeinsam zu einem Vorschlag kommt. Und genau dieser Prozess läuft über das Wochenende und lief gestern in Genf. Und die für uns wichtigen Punkte habe ich gerade kursorisch, die grundsätzlichen, genannt. Und weiter ins Detail bitte ich Sie um Verständnis, dass ich da zu diesem Zeitpunkt und jetzt noch nicht gehen kann.
Ja, Zusatzfrage, die Inhalte dieser europäischen Positionen, nenne ich es jetzt mal, weichen aber in wesentlichen Punkten von wesentlichen Inhalten des US-Vorschlags ab. Vor allem was die Abtretung von Gebieten, Territorium der souveränen Ukraine angeht. Das ist aber ein Kernpunkt Putins. Wenn diese europäische zentrale Position nicht akzeptiert wird von den USA, was ist dann das weitere Vorgehen, das der Bundeskanzler, die Bundesregierung vorschlägt und anstrebt?
Herr Jessen, ich habe ja gerade die drei Punkte genannt, die aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt, die man sagen kann und die uns wichtig sind. Dabei ganz zentral ist der Punkt, dass Europa beteiligt ist in allen Fragen, die Europa und die Sicherheit Europas betreffen. Und daraus können Sie viele weitere Dinge ableiten. Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Punkt eines solchen Vorschlags durchgehe und bewerten werde. Uns, Deutschland, Europa, ist es wichtig, dass sich die Interessen der Ukraine in einem solchen Vorschlag gewährleistet sehen und dass die Interessen Europas und gewährleistet sind und nichts, was Europa betrifft, ohne Europa stattfindet. Und das ist nach unserem Dafürhalten zum aktuellen Zeitpunkt der Fall. Und deshalb begrüßen wir, dass es diese Fortschritte bisher gegeben hat.
Herr Delfs dazu.
Wie ernst nimmt denn die Bundesregierung noch das Trump-Ultimatum? Glaube ich, das war bis Donnerstag, wo Ukraine zustimmen soll oder nicht. Gilt das für die Bundesregierung? Also nimmt die überhaupt noch irgendein Ultimatum ernst? Oder ändert sich ja dann auch öfter wieder?
So wie Sie nehmen wir das natürlich wahr. Wir nehmen aber auch wahr, beispielsweise Außenminister Rubio hat sich gestern ja schon in anderer Weise geäußert. Der Bundeskanzler hat sich gestern geäußert. Wir müssen auch da Geduld haben und da entwickelt sich jeden Tag, entwickelt sich das Thema weiter. Von daher, es ist entscheidend, was rauskommt und dass unsere Interessen, und da schließe ich die Interessen jetzt in diese Formulierung, die Interessen der Ukraine ein, gewahrt bleiben und das ist der entscheidende Punkt. Und ob das dann einen Tag früher oder später geschieht, ist zweitrangig. Das Allerwichtigste ist, dass, hätte ich vielleicht noch vorausschicken sollen, dass dieser Krieg beendet wird und das Blutvergießen endlich ein Ende hat.
Frau Kollegin?
Dankeschön, Tina Gehäuser von der Deutschen Welle. Geht denn die Bereitschaft, sich da einzubringen, wenn das jetzt diese Erfolge schon gezeigt hat, in Ihren Augen auch so weit, gegebenenfalls auch spontan nochmal nach Washington zu reisen?
Sie kennen unsere Antworten auf Reisepläne. Wir kündigen Reisen an, wenn sie anzukündigen sind.
Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema.
Ja, mit einem neuen, aber doch irgendwie auch alten Thema. Herr Zanetti, ich würde gerne, ich bin hier hinten in dieser Ecke, ich würde gerne wissen, Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, da war vor einer Woche das BMI noch nicht so genau sprechfähig, wie das denn jetzt angekommen ist bei denen oder angenommen wurde durch diejenigen, denen diese unwiderstehliche Offerte gemacht wurde. Das würde ich dann doch gerne wissen. Wie schaut es denn aus? Welche Zahlen können Sie uns denn dazu heute sagen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben den gleichen Stand wie vergangene Woche. Da hatte der Kollege ja ausdrücklich die Zahl von, ich glaube, 10% waren es genannt. Wir haben letzte Woche ja auch noch einmal mitgeteilt, dass wir noch auf verschiedene Rückmeldungen warten. Zwischenzeitlich haben wir noch einmal erneut die Menschen angeschrieben, die noch keine Rückmeldung gegeben haben und befinden uns da gegenwärtig weiter im Prozess.
Das heißt, Sie können uns weiterhin nicht sagen, sozusagen, was der finale Stand eben davon ist, sondern Sie können uns nur so eine Art Zwischenmeldung hier geben. Verstehe ich das richtig?
Ja, wie ich das gerade gesagt hatte, beziehen wir uns da auf die Zahlen vom letzten, von letzter Woche, genau.
Dann Herr Vollrath, bitte mit einem neuen Thema.
Ja, an den Regierungssprecher noch mal eine Frage zum Fall des Staatsministers für Kultur und Medien. Der Kanzler hatte jetzt am Wochenende gesagt, ich zitiere, dass die Vorwürfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben worden sind, haben sich alle als falsch erwiesen. Auf welche Fakten bezieht sich der Kanzler da, dass, was hat alle Vorwürfe praktisch widerlegt?
Es ist ja so, grundsätzlich enthalten das Grundgesetz wie auch das Bundesministergesetz umfangreiche Vorgaben, um grundsätzlich Interessenkonflikte vorzubeugen und auszuschließen. Und kurz kursorisch sozusagen zusammengefasst, beinhaltet das: Mitglieder der Bundesregierung, Staatsminister sowie parlamentarische Staatssekretäre dürfen neben ihrem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe, keinen Beruf ausüben. Sie dürfen während ihrer Amtszeit auch nicht im Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens anzugehören. Und diesen Vorgaben hat Staatsminister Wolfram Weimer entsprochen. Er hat vor Amtsübernahme des Amtes die Geschäftsführung niedergelegt. Einen Moment. Die Geschäftsführung niedergelegt. Er hat seitdem keinerlei Tätigkeiten mehr dort ausgeübt und mit den Anteilen, die er bisher noch hatte an der Weimar Media Group, waren keine satzungsgemäßen Sonderrechte verbunden und sämtliche Stimmrechte werden vertraglich schon von seiner Ehefrau ausgeübt. Von daher sind alle rechtlichen Vorgaben, die das Grundgesetz und das Bundesministergesetz vorsehen, um eben genau solche Interessenkonflikte zu vermeiden, gewahrt geblieben und darauf bezieht sich der Bundeskanzler. Und alles andere hat der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, ja in der vergangenen Woche in einer persönlichen Erklärung deutlich gemacht und auch darauf hingewiesen, warum er jetzt die Übertragung seiner Anteile vorgenommen hat, nämlich um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts, der nie bestanden hat, weil er all diesen Vorgaben entsprochen hat, vorzubeugen.
Zusatz, Herr Vollrath?
Ja, kurze Nachfrage. Es geht ja nicht um die Frage, ob er sich strafrechtlich oder da falsch verhalten hat, sondern es gibt ja im politischen Business auch so etwas wie, ja, sage ich mal, Legitimität, nicht nur Legalität. Und da ist ja jetzt die Sache keineswegs verändert, denn er profitiert ja weiter von den wirtschaftlichen Erfolgen. Er hat das nur an einen Treuhänder gegeben. Aber wenn das Geld verdient wird, dann kriegt das halt später. Gibt es da irgendwie noch möglicherweise Nachbesserungsbedarf aus Sicht des Kanzlers?
Ich habe das, was ich dazu sagen kann und möchte, Ihnen gerade eben hier dargelegt.
Herr Jessen.
Direkt daran anknüpfend, Sie sagten eben, er habe die Anteile übertragen. Übertragung bedeutet in aller Regel Wechsel des Eigentums. Das haben wir ja hier aber eindeutig nicht, sondern er hat sie in treuhänderische Verwaltung übergeben. Das bedeutet, dass die Arbeit des Treuhänders widersprechen Sie bitte, wenn Sie das anders sehen, die Arbeit des Treuhänders verfolgt die Interessen des nach wie vor Eigentümers der Anteile. Oder sehen Sie das anders?
Staatsminister Weimar hat seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder übertragen, um jeglichen Anschein dahingehend zu vermeiden. Das hat der Staatsminister letzte Woche in einer persönlichen Erklärung dargelegt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Sie beantworten damit nicht die Frage, was Übertragung im rechtlichen Sinne bedeutet. Denn es handelt sich hier nicht um eine Eigentumsübertragung, sondern bestenfalls um eine zeitweilige Verfügungs- und Bearbeitungsübertragung. Die Interessen und die Eigentumsrechte und damit auch die Verfügung über eventuelle Gewinne bleibt aber sozusagen auf einer Zeitperspektive dann etwas verschoben, bleibt bei der Person Wolfram Weimar. Oder ist das nicht so?
Herr Jessen, ich kann noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Staatsminister Weimar hat seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder übertragen, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts, in Klammern, der nie bestanden hat, weil alle Kriterien Grundgesetz und Ministergesetz erfüllt waren, um jeglichen Anschein zu vermeiden.
Herr Steiner dazu.
Herr Hille, nachdem das jetzt ja schon ein paar Tage länger hin und her geht mit dieser ganzen Angelegenheit, wäre es nicht an der Zeit, dass die Bundesregierung eine Klarstellung im Bundesministergesetz anstrebt, um genau solchen bösen Schein von vornherein in Zukunft zu vermeiden?
Ich kann noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das Grundgesetz wie das Ministergesetz haben klare Vorgaben, um Interessenskonflikte politisch tätiger Personen zu vermeiden. Und genau diesen Kriterien ist der Staatsminister nachgekommen, indem er die Geschäftsführung noch vor Amtsübernahme übergeben hat. Und die anderen Punkte habe ich Ihnen gerade alle erläutert. Von daher, und jetzt ist er noch einen Schritt weitergegangen und hat, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage, also keine rechtliche Notwendigkeit gibt, aber um jeglichen Anschein zu vermeiden, seine Anteile auf einen Treuhänder übertragen. Und Herr Jessen, sehen Sie es mir bitte nach, dass wir hier nicht, wir sind hier nicht in der Pro-Seminar von Aktienrecht oder Gesellschaftsrecht oder dergleichen. Ich bin der Regierungssprecher und kein Gesellschaftsrechtler. Von daher kann ich Ihnen gerne noch einmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Aber das bringt uns, glaube ich, alle nicht weiter.
Zusatz, Herr Steiner?
Ja, Herr Hille, dass Herr Jessen inhaltlich an der Stelle recht hat, werden Sie demnach auch nicht bestreiten können, wenn Sie ja nicht Fachmann in dem Segment sind, ausgesprochenerweise. Es ändert allerdings nichts daran. Wäre es nicht sinnvoll, genau das, solche Treuhänderschaften etc. pp. Auch im Bundesministergesetz mitzuregeln? Ich wiederhole also eigentlich faktisch die Frage von davor nochmal.
Herr Steiner, ich denke gerade darüber nach, wie weit ich aushole. Will es aber nur bei dem gedanklichen Anstoß belassen. Wir hören allenthalben immer wieder Klagen darüber, dass es zu wenig Praktika in der Politik gibt, aus verschiedensten Bereichen. Sollte es unser Ziel sein, die Hürden dafür, dass Menschen auch zeitweise aus anderen Bereichen in der Politik tätig werden, höher zu setzen, mit der Folge, dass noch weniger Menschen aus praktischen Bereichen außerhalb der Politik ein politisches Amt übernehmen? Ich würde diese Frage eindeutig mit Nein beantworten. Denken Sie an Landwirte beispielsweise, an Apotheker, Ärzte, Rechtsanwälte. Wenn wir Hürden einziehen, wie Sie sie jetzt gerade benennen, führt das nicht dazu, dass mehr Menschen aus diesen Bereichen bereit sind, politische Ämter zu übernehmen. Und ich würde sagen, das ist aber meine persönliche Auffassung, es tut gut, wenn man auch andere Perspektiven im politischen Betrieb hat und Praktika. Und von daher steht das, was ich zu dem Komplex gesagt habe, für sich. Und diese ergänzende Anmerkung gestatten Sie mir und nehmen Sie vielleicht als Gedankenanstoß.
Herr Vollrath nochmal, und dann möchte ich gerne mit Blick auf die Uhr das Thema wechseln.
Ja, Herr Hille, weil Sie ja hypothetische Fragen immer so gerne mögen da vorne. Wenn also der Verteidigungsminister mit seiner Frau vorher ein Rüstungsunternehmen hätte, seine Anteile an einen Treuhänder gibt und seine Frau jetzt Panzer an die Bundeswehr verkaufen, dann wäre das also für den Kanzler genauso in Ordnung.
Sie erwarten nicht ernsthaft eine Antwort von mir auf diese hypothetische Frage mit vielen Konjunktiven.
Genau das Gleiche.
Dann kommen wir zurück zu Herrn Eckstein mit einem neuen Thema. Oder hat sich das erledigt?
Hat sich erledigt.
Okay. Dann Herr Schmidt-Denker.
Nee, das haben wir vorhin die Rentenfrage.
Entschuldigung. Ah, okay. Dann Herr Fechtner.
So. Ja, nochmal die Frage an Herrn Hille. Der chinesische Regierungschef hat den Kanzler gestern zu einer rationalen und pragmatischen China-Politik aufgefordert. Was sagt die Bundesregierung dazu?
Ja, vielen Dank. Wie Sie wissen, gab es gestern am Rande des G20-Gipfels auch da noch einmal der Hinweis darauf, all diese bilateralen Gespräche und Kontakte am Rande solcher Konferenzen zeigen, wie wichtig diese Zusammentreffen sind, sei es die COP in Brasilien oder G20-Gipfel in Südafrika oder auch der EU-Afrika-Gipfel jetzt in Luanda. Es ist einfach wichtig, derartige Möglichkeiten für Kontakte zu geben, um eben auch, und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt und Ihrer Frage, zu solchen Gesprächen zusammenzukommen. Das Gespräch war aus unserer Sicht wirklich konstruktiv und offen. Thematisch ging es um Märkte, um Handelsfragen, um seltene Erden, auch um Handelsregeln. Und der Bundeskanzler freut sich darauf, in direkten Begegnungen dann vor Ort die Themen weiter zu besprechen. Und er hat ja auch schon in Aussicht gestellt, dass er dafür nach China reisen wird.
Sie kündigen ja immer Reisen an, aber steht nun einer China-Reise also jetzt nichts mehr im Wege?
Sie haben es schon angetextet. Reisen des Bundeskanzlers kündigen wir am Freitag der Vorwoche an.
Dann Frau Klaßmann nochmal.
Ja, ich habe eine Frage mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche. Die allseits beliebte, dort soll ja eine föderale Modernisierungsagenda beschlossen werden, mit dem Ziel, also die Zusammenarbeit im föderalen System zu verbessern, Bürokratie abzubauen und den Staat effizienter zu machen. Nun hat der unabhängige Normkontrollrat da schon mal drauf geschaut und festgestellt, dass das aus deren Sicht zumindest nicht ausreichend ist, dass vor allen Dingen nicht genügend Aufgaben gebündelt werden, was ja dann auch eben den Staat mehr kostet, weil dann müssen mehr Leute drauf gucken. Und die haben eben auch vorgeschlagen, welche Aufgaben man bündeln kann, damit man, weiß ich was, Verfahren wie Elterngeld, Wohngeld etc. nicht mehr so aufwendig hat. Jetzt meine Frage, entweder an Herrn Hille oder Herrn Druckenthaler, je nachdem, wer sich besser auskennt und berufen fühlt. Sehen Sie
Wollen
da
wir erst mal tauschen, Frau Klaßmann, damit das in Ruhe so angehört werden kann?
Genau, ich wüsste nämlich gerne, ob Sie da noch mal nachbessern wollen vor der Ministerpräsidentenkonferenz. Und wenn nicht, sehen Sie das niedrige Ambitionslevel dieser Agenda, ist das sozusagen dem Input der Länder geschuldet oder warum hat man da nicht mehr auf die Kette bekommen?
Ich bitte um Verständnis, dass wir Zwischenstände nicht kommentieren. Diese Woche laufen noch Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur föderalen Modernisierungsagenda. Es ist unser erklärtes Ziel, hier in der Zuständigkeiten zu bündeln, Doppelzuständigkeiten abzuschaffen. Und wir sehen hier konstruktive Verhandlungen. Dem Ergebnis kann ich nicht vorweggreifen.
Darf ich noch dazu?
Wenn Herr Hille nicht noch ergänzen möchte.
Herr Hille hätte höchstens den formalen Hinweis, Frau Klaßmann, aber das wissen Sie, dass die Ministerpräsidentenkonferenz grundsätzlich eine Veranstaltung der Länder und der Ministerpräsidenten ist, zu denen die Bundesregierung und beispielsweise der Bundeskanzler immer als Gast hinzukommt. Das nur als formaler Disclaimer sozusagen.
Zusatz bitte.
Genau, es besteht natürlich ein inhärenter Zusammenhang, da das ja fortsetzen soll, was die Modernisierungsagenda der Bundesregierung auf der, ich glaube, Kabinettsklausur war es, beschlossen hatte. Weil Sie gesagt haben, Herr Druckenthaler, Doppelzuständigkeiten abzuschaffen, da steht ja zum Beispiel der Vorschlag im Raum, dass man Einkommensprüfung, eine sehr komplexe Sache, ne, die man für die Beantragung verschiedener Leistungen erbringen muss, dass man die bündelt. Halten Sie das generell für einen Vorschlag, der machbar ist, den Sie auch unterstützen würden?
Ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt, bevor diese Agenda vorgestellt wurde, die wird ja am 4. Dezember vorgestellt und beschlossen bei der Ministerpräsidentenkonferenz, und davor können wir nicht einzelne Inhalte kommentieren. Sie können sich aber sicher sein, dass wir uns sehr viele Bereiche anschauen, zusammen mit den Ländern, und hier konstruktive Vorschläge machen werden, wie wir in unserem Land Bürokratie zurückbauen und Regelungen, die es vielleicht nicht braucht, abschaffen werden.
Herr Steiner, dazu?
Ja, anschließend, sozusagen, weil es direkt damit zusammenhängt, vermute ich zumindest, dass NOTS, also National Once Only Technical System, ich stelle mal lieber die Frage, ich glaube, Herr Druckenthaler weiß schon, worauf ich hinaus will. Am Freitag hat man sich auf den Staatsvertrag zum Thema National Once Only Technical System, also einmal zur Verfügungstellung von allem, geeinigt. Ich würde gerne wissen, weil mir das nicht klar geworden ist, was ist denn die Zeitschiene darin und auch zu was haben sich denn die Länder darin bekannt konkret als Zeitschiene, bis wann alles nur noch einmal da sein soll?
Ja, das NOTS ist ja erstmal der Staatsvertrag, der geschlossen wurde, der jetzt in Kraft ist, der ermöglicht, dass wir ein technisches System bereitstellen, an das sich alle Länder anschließen können. Ziel ist, dass bis Ende 26 dieses System technisch steht und die Möglichkeit gegeben ist, dass sich eben alle Länder mit ihren Registern an dieses System anschließen, was die Grundlage für Once Only ist, also dass Bürgerinnen und Bürger nur noch einmal ihre Daten einem Amt zur Verfügung stellen, das dann eben über diesen technischen Knoten geteilt werden kann, also Ende 26.
Das ist aber die Zurverfügungstellung, ja, und nicht die Frage, bis wann die Länder denn da auch mitspielen. Gibt es da irgendeine Zusage, die mir entgangen ist im Rahmen dieser Vereinbarung, bis wann auch die Bundesländer da sich tatsächlich anschließen?
Das müsste ich nachreichen. Unser Ziel ist natürlich, dass so schnell wie möglich Dinge, die digital vorliegen, Register, die digitalisiert werden, dann in diesen Notknoten überführt werden. Ob es da zeitliche Vorgaben gibt, finde ich noch heraus für Sie.
Dann hatte ich noch eine Wortmeldung von Herrn Vollrath gesehen.
Ja, ans BMI. Unabhängig jetzt von dieser noch nicht offiziellen Personalie, aber wie lange wird denn die Amtszeit des neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung sein? Wird das wieder wie bei Herrn Krüger praktisch bis Arbeitszeitende?
Vielen Dank für Ihre Frage. Sie wissen, dass wir uns zu Personalien nicht äußern können.
Nee, es geht ja auch nur um die Dauer der Amtszeit, nicht die Personalie.
Auch dazu kann ich mich im Moment nicht äußern.
Ansonsten habe ich keine weitere Wortmeldung. Herr Teufik Nier, bitteschön.
Frage ans Auswärtige Amt. Herr Giesel, Israel hat gestern massiv wieder Libanon bombardiert, auch Beirut. Es bombardiert weiterhin auch Gaza. Seit dem Waffenstillstand gibt es mindestens 300 Tote in Gaza, auch Dutzende Tote in Libanon. Wieso schweigt die Bundesregierung zu diesen Waffenstillstandverstößen seitens Israels?
Wir haben die Berichte über den Angriff, den Sie angesprochen haben, im Sinne von Beirut zur Kenntnis genommen. Dazu kann ich generell sagen, wir haben immer wieder betont und betonen das weiterhin, dass nur eine politisch verhandelte Lösung, die eine Entwaffnung auch der Hisbollah voraussetzt, dauerhaften Frieden im Libanon und zwischen Libanon und Israel bewirken kann. Eine solche Lösung muss sowohl den Sicherheitsinteressen Israels gerecht werden, als auch die libanesische Sicherheit und territoriale Souveränität respektieren. Deswegen rufen wir alle Parteien zur Einhaltung des Waffenruheabkommens und zur Zurückhaltung auf. Wichtig ist nun, dass eine weitere Eskalation verhindert wird, genauso wie das die libanesische Regierung gestern ebenfalls betont hat.
Zusatz, Herr Taufik Mir?
Nee.
Okay. Dann Herr Steinem nochmal.
Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, frage ich dann doch mal Herrn Hille, der ja sich schon zu Herrn Weimar sehr intensiv hier äußern konnte. Es ist für bis Ende November durch Herrn Weimar angekündigt worden, die Eckpunkte für die Digitalsteuergesetzgebung oder die Plattformabgabe oder wie auch immer das Kind dann heißen mag, vorzulegen. Was können Sie uns denn dazu berichten? Ende November ist ja jetzt, will ich sagen, in überschaubarem Zeitraum.
Ende November ist, wie Sie sagen, ein überschaubarer Zeitraum, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Von daher warten wir doch auch da. Wir sind jetzt zum dritten Mal bei Geduld. Warten wir doch noch mal den Ablauf des Novembers ab und warten bis Ende November ist. Dann werden wir auch bei diesem Thema ein Stück weitergehen.
Herr Hille, ich frage vor dem Hintergrund, dass bei meiner großen Geduld der Bundeskanzler vergangene Woche noch einmal betont hat, dass es diverse ungeklärte Fragen in diesem Zusammenhang geben würde. Frau Hartmann fürs BMF vielleicht. Ist Ihnen inzwischen klar, was eigentlich besteuert werden könnte, beziehungsweise worauf eine Abgabe erhoben werden könnte? Der Bundeskanzler hatte das als Diskussionsbedarf genannt beim deutsch-französisch-europäischen digitalen Souveränitätsgipfel.
Genau das ist der Grund, Frau Hartmann, wenn ich das vorwegschicken darf, warum es ja darum geht, erst einmal Vorschläge zu machen, um genau diese Fragen beleuchten und beantworten zu können, um daraus dann Schlüsse zu ziehen, wie es weitergehen wird. Und diese Vorschläge, wie die aussehen könnten, darauf warten wir. Sie haben Ende November genannt und die werden wir dann anschauen, beurteilen und dann möglicherweise weitere Schritte gehen. Aber auch da, Sie wissen, ich bin ein Freund von Einhaltung von Schrittfolgen. Beachten wir die Schrittfolge, Vorschläge angucken, beurteilen, entscheiden.
Herr Steiner, ich muss Sie da enttäuschen, ich kann mich da nur anschließen. Genau. Also.
Ich kann gerade nicht so...
Das da, ja, ist das genau. Richtige, genau. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Ich hätte noch eine Frage zum Thema FCAS, vielleicht an Herrn Hille oder an das Verteidigungsministerium. Es hat ja geheißen, dass es eine Entscheidung bis Jahresende geben soll zwischen Deutschland und Frankreich. Können Sie vielleicht das, also nochmal den Stand zusammenfassen und dann vielleicht sagen, was Jahresende konkret bedeutet? Bedeutet das 31.12. oder ist man vielleicht sogar schon vor Weihnachten fertig?
Ich hatte heute schon relativ viele Worte. Gerne Sie.
Ich noch nicht. Sie haben es richtig wiedergegeben, bis Ende des Jahres wollen wir eine Entscheidung haben. Auf verschiedensten Ebenen wurde das ja bereits bestätigt die letzten Wochen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen noch Gespräche auf diversen Ebenen sehen und unter Beteiligung der aller Akteure. Und dann werden wir mit dem Ziel, auch bis Ende des Jahres hier eine Entscheidung zu haben. Ja.
Und auf meine Frage, also heißt das vor Weihnachten? 31.12., 23.59 Uhr.
Wir hatten ja gerade schon hier Ende November, Ende des Jahres. Ich will mich dem nicht anschließen. Ich möchte mal Ende des Jahres einfach so offen lassen. Aber es sind weitere konkrete Gespräche geplant und alle Beteiligten möchten dieses Projekt, diese Abstimmung zum Projekt jedenfalls, jetzt im Dezember weiter fortführen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es sonstige Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Herr Jessen.
Ja, geht auch schnell.
Es ist kalt.
Ja. Gibt es denn Frage ans Verteidigungsministerium bei der Frage der Anschaffung sogenannter Kamikaze-Drohnen? Eine Entwicklung, das letzte Mal, als wir, ich glaube vor 2 Wochen, das besprochen haben, haben gesagt, das sei noch offen. Geht darum, den Aspekt, ob Israel als Lieferant in Frage kommt.
Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, dargestellt, das sind ja verschiedenste Aspekte. Wir haben ja einmal die aktuelle laufende Zertifizierung, die wir hier schon vorher dargestellt haben, mit den aktuell 3 Firmen, wo kein israelischer Anbieter dabei ist, so viel kann ich sagen. Und das andere ist quasi eine Zukunftsplanung, inwiefern für andere Reichweiten und Fähigkeiten, Detailfähigkeiten, andere Firmen später hinzugezogen werden. Und da habe ich aktuell keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Also die eine Sache, die Zertifizierung läuft weiter sehr aktiv, weil wir ja weiter vorankommen wollen. Und wenn dann die Zertifizierungsschritte durchlaufen sind, wollen wir dann in die Beschaffung gehen. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist die Fähigkeitsplanung, die bei der Bundeswehr immer weiterläuft. Und dann wird natürlich geschaut, auch entsprechend NATO-Fähigkeitsforderungen und Ausgestaltung der Bundeswehr in Gänze, welche Cluster wir da noch benötigen. Und dann wird sich angeschaut, welche Firmen, welche Fähigkeiten in welchen Reichweitenclustern liefern könnten. Und dann würde man dort weitere Schritte einleiten. Genaueres kann ich dazu nicht sagen, weil wir dann nicht in dem Bereich sind, um darüber aktuell schon mehr zu erzählen.
Aber bei der aktuellen Zertifizierung, so verstehe ich sie jetzt, handelt es sich nach wie vor um 3 Firmen, von denen keine eine israelische ist, richtig?
Bei der aktuellen Zertifizierung handelt es sich um 3 Firmen, die, das sind ein Schwerpunkt deutsche Firmen, richtig, ja.
Dann sage ich jetzt Dankeschön. Wir sehen uns voraussichtlich am Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank. Guten Tag. Tschüss.
I'm thinking.